Der Geruch seines Blutes erfüllte meine Nase und meinen ganzen Schädel. Ich hatte nicht gewusst, dass Blut so intensiv riechen kann.
Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Liebe Krimi-Freunde, heute sitzen wir in unserer Lieblingskrimi-Stadt London. Wir trinken Breakfast-Tea in einem typisch britischen Café und packen schon einmal unsere Mikrofone aus. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ich bin Stefan und begrüße meine Mitpodcasterin Yvonne.
Hallo, und ich habe für nachher noch Scones dabei. Selbstgebacken ist immer noch am besten.
Allerliebst. Für diese Folge hat Yvonne britische Krimikost ausgesucht. Yvonne, was erwartet uns heute?
Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest oder hört euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast. Heute habe ich einen Roman von Anthony Horowitz dabei. Der erste Band heißt Ein perfider Plan, im Englischen The Word is Murder von 2017. Das Erscheinungsjahr in Deutschland war 2019 und der Umfang beträgt 363 Seiten. Die Serie ist Hawthorne und Horowitz, davon gibt es bislang 5 Bände und wie gesagt, Ein perfider Plan ist Band 1. Wir starten also direkt am Anfang. Anthony Horowitz selber hat diverse Dinge schon geschrieben, sowohl Bücher als auch Drehbücher. Zum Beispiel, was viele kennen werden, Inspektor Barnaby, da hat er diverse Drehbücher geschrieben in den Staffeln 1 und 2. Bei Poirot hat er die Drehbücher für 11 Folgen geschrieben. Dann hat er Romane, jeweils 2 für Sherlock Holmes und James Bond geschrieben. Und er hat eine Jugend-Agenten-Thriller-Serie, die sehr bekannt ist, die Alex Rider-Serie. Worum geht's jetzt aber ganz spezifisch bei Ein perfider Plan? Keine 6 Stunden, nachdem die wohlhabende alleinstehende Diana Cowper ihre eigene Beerdigung geplant hat, wird sie in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Daniel Hawthorne, ehemaliger Polizist und inzwischen Privatdetektiv im Dienst der Polizei, nimmt die Spur auf. Aber nicht nur den Fall will er lösen, es soll auch ein Buch daraus werden und dafür wird Bestsellerautor Anthony Horowitz gebraucht. Der stimmt zwar zu, hadert aber mit seiner Entscheidung und seiner Rolle. Ganz im Stil von Holmes und Watson begeben sich Hawthorne und Horowitz auf die Suche nach dem Mörder einer scheinbar harmlosen älteren Frau. Allerdings mit ein paar zwischenmenschlichen Problemen mehr, als sie bei Holmes und Watson zu finden sind. Außerdem bekommt man einen kleinen Einblick in das Leben und die Arbeit eines Drehbuchautors, der schon einiges erlebt hat. Dank seines neuen Partners kommt es zu einigen Unvorhersehbarkeiten. Stefan, wie fandest du das Buch?
So, als erstes ist mir dieses etwas doch ungewöhnliche Ermittlerduo aufgefallen. Du sagst zwar, es ist wie Holmes und Watson, aber der eine, der eher Watson-Anteil, ist ja Drehbuchautor und Schriftsteller. Mhm. Und aus seiner Sicht wird das alles geschrieben. Das ist schon ungewöhnlich, wenn man bedenkt, wie und was er darüber schreibt, denn man erhält Einblicke in die Welt eines Drehbuchautors, eines Buchschreibers, inklusive all der Erlebnisse, die drumherum geschehen, mit dem Fall gar nichts zu tun haben. Es gibt eine schöne Szene mit Spielberg und Peter Jackson, wo sich Horowitz als Buchautor Horowitz dann trifft. Insofern haben wir es mit einem Spiel von Romanwirklichkeit und Realität zu tun. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es gibt die einen oder anderen skurrilen Einfälle mit vielleicht britisch-typischem Humor. Und das hat mir gut gefallen.
Hm. Wie geht's dir? Bei den Einblicken in die Arbeit eines Drehbuchautors kann ich dir eigentlich nur zustimmen, weil ich das auch super spannend finde. Ich bin ja auch großer Filmfan. Das heißt, wenn ich Einblicke in die Filmbranche bekomme aus erster Hand, freue ich mich sowieso immer. Dann, was ich auch sehr mochte, sind die sehr grauen Hauptcharaktere. Man kann an beiden Charakteren, sowohl Hawthorne als auch Horowitz, Dinge finden, bei denen einem die Haare zu Berge stehen. Ja. Aber gerade natürlich bei Hawthorne. Dadurch entstehen natürlich auch teilweise recht heftige zwischenmenschliche Probleme. auch Unsicherheiten, die man gerade bei Horowitz natürlich aus erster Hand erfährt, bei Hawthorne aber durchaus auch durchblicken bekommt. Es gibt da so ein paar Empfindlichkeiten, aber das Ganze ist trotzdem nie zu düster und auch von Horowitzes Seite, wie ich finde, nie zu naiv oder unwissend, wie ja manchmal Watson durchaus auch dargestellt wird, je nachdem, wo er geschrieben wird. Wir haben, was mich überrascht hat, aber es eigentlich nicht überraschen sollte, weil es ja um Horowitz geht, wir haben ein paar heftige Gewaltspitzen in einer sonst ansonsten relativ ruhigen Erzählung. Das kann einem negativ auffallen. Ich finde sowas gut, das ist immer so ein kleines. So, und jetzt machen wir mal kurz auf. Jetzt sind wir mal voll dabei. Daher kommt auch zum Beispiel das Zitat, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe.
Genau. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass es da dann doch zwei, drei Szenen gibt, die ein bisschen heftiger sind. Aber anders als bei Wallander, also Henning Mankell, ist es nicht so, es passiert lange nichts und dann bums, passiert was Heftiges. So war das hier nicht. Es war besser eingebettet, fand ich. Und insofern, ja.
Hat einen aber trotzdem noch mal kurz aufgerüttelt.
Ja, natürlich, doch. Genau. War ein bisschen dramaturgisch dann gut aufgebaut, fand ich.
Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Stefan, was fandest du nicht so gelungen? Hättest du dir anders gewünscht?
Also ich bin mir nicht sicher, ob das Buch nicht ein paar Längen hat, wo man hätte kürzen können. Andererseits, sage ich ja auch immer wieder, bin ich ja auch kein Freund von sehr langen Büchern, jedenfalls nicht von sehr langen Krimis, komischerweise.
Ja, nee, bin ich genauso.
Also 360 Seiten ist eigentlich inzwischen ja die Standardlänge, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Autoren haben echt Schwierigkeiten, die 360 Seiten zu füllen. Nun war es hier nochmal anders. Der Fall war zwar immer präsent, aber es wurde ja natürlich viel auch über den Doppelautor Horowitz geschrieben, der diese Watson-Rolle innehat und das Ganze dokumentiert und beschreibt. Da erfuhr man viel über Dinge, die mit dem Krimi nicht unbedingt zu tun hatten. So, und dadurch hat sich das vielleicht auch ein bisschen in die Länge gezogen. Ob man es hätte kürzen sollen, weiß ich nicht. Ansonsten fand ich, es ist sehr literarisch geschrieben und das führt in der Regel auch zu etwas längeren Ausführungen. So.
Was ich mir anders gewünscht hätte. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Ding, was bei mir jetzt einfach so zu einem gewissen Überdruss führt, ist das Ende. Ich kann mit durchgeknallten Psychopathen einfach nichts mehr anfangen, beziehungsweise wenn ich sowas habe, dann sollte das auch in einem anderen Rahmen irgendwie stattfinden, halt irgendein Psychothriller, wo ich auch drauf eingegroovt bin von vornherein, dass es in diese Richtung gehen kann. Bei Krimis finde ich das allgemein immer etwas schwierig. Und vor allem in diesem Falle schwierig fand ich, dass dieser Antagonist James Bond-Bösewicht Anleihen bekommen hat am Ende. Stefan, du weißt, wovon ich rede. Du magst ja James Bond auch. Also wenn der Antagonist am Ende über, ich weiß nicht wie viele Seiten, es waren sehr viele, seinen Hintergrund erzählt und warum er was, wie, wo getan hat, habe ich echt keine Lust mehr. Es ist mir einfach dann zu nervtötend. Ich möchte innerhalb des Krimis, während ich lese, erzählt bekommen, was jetzt eigentlich Phase war. Am Ende kann noch mal so eine kurze Zusammenfassung passieren, klar. Aber ich möchte jetzt nicht seitenlang vom Antagonisten erzählt bekommen, was jetzt eigentlich sein Problem war mit der Menschheit oder diesen spezifischen Menschen.
Ja, anders als James Bond-Bösewichte geht's ja immer nie um die ganze, geht's hierbei nicht um die ganze Welt, ne?
Ja.
Sondern ja. um seine kleine Welt, um einen Mord, der daraus passiert ist, um andere Dinge, die drumrum gegangen sind. Und ihm ist auch sicherlich böse mitgespielt worden, das muss man ja wohl auch so sagen. Ja, ich fand auch dieses Erzählen, warum ich das gemacht habe, ich der Mörder, das hätte man auch ein bisschen kürzer machen können. Ja, es ist manchmal auch nur bedingt glaubwürdig, wenn Menschen so, also ein Mord an sich ist ja schon eine Ausnahmesituation und wenn man das dann noch versucht zu rechtfertigen und zu erklären und so weiter, ohne natürlich seinem Treiben dann auch nur Einhalt gebieten zu wollen, dann ist schon ein bisschen schwierig. Ja, aber das Ende eines Kriminalromans ist immer eine schwierige Sache, finde ich. Also,
das ist vollkommen korrekt, ja.
Ne, wenn du keinen hast, der so ein bisschen neben der Spur ist, bis hin zum Psychopathen oder Soziopathen, wenn du da jemand anders nimmst, dann stellt sich immer die Frage, ist das glaubwürdig? Also, so, ne? Also, ich glaube, dass das Kritischste am Krimi ist quasi Motiv und stimmt das und klappt das? So, ja. Also mich hat es jetzt nicht allzu sehr gestört. Es war tatsächlich, jetzt wo du sagst, eine James-Bond-Anleihe, würde ich sagen, ja, das ist richtig. Das hat es da so gegeben und vorher war da keine Rede von. Also vorher hatte man eher das Gefühl, es ist ein normaler britischer Krimi und plötzlich gab es dann Anleihen von woanders her. Das fand ich ein bisschen plötzlich so. Es hat mich jetzt nicht groß gestört, aber ja, das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen anders machen können. Es gab keine Kaminszene. Über die haben
nicht
wir ja schon häufiger
Sinne.
Gesprochen, genau, wo alle Verdächtigen zusammenstehen und jetzt wird einzeln durchgegangen und geklärt und damit werden auch alle losen Enden verbunden sozusagen. Das hat man hier, das hat der Autor Anthony Horowitz so ein bisschen anders gemacht. Ja, er hat ja nicht nur den Protagonist, also den Antagonisten erklären lassen, er hat anschließend auch noch ein weiteres Kapitel angefügt, wo er nochmal über einzelne Dinge gesprochen hat. Und da habe ich gedacht, boah, das hätte man früher irgendwo einbringen können.
Also ich oder lassen so, können, ne?
Ja,
weil einiges
genau.
Von dem war ja durchaus schon vorher erklärt gewesen.
Genau, ja. Es war so ein bisschen so, jetzt haken wir nochmal alles ab. Das hätte man zwischendurch abarbeiten können, jetzt mal von der Romanstruktur her so, ne? Ja, genau. Also, aber wie gesagt, Ende eines Romans und wer ist es gewesen und was ist das für ein Tätertyp? Da gibt es ja von bis in Kriminalromanen und er hat sich hier für jemanden entschieden, der ja quasi ein Trauma entwickelt hat und daraufhin Rache geschworen hat. So kann man das vielleicht sagen, ohne jetzt allzu sehr spoilern zu wollen. Wir sagen jetzt ja hier auch gar nicht, wer es gewesen ist. Genau.
Dann insgesamt und allgemein, ist das Buch empfehlenswert und wenn ja, für wen, Stefan?
Also ich finde, das Buch ist empfehlenswert. Ich habe das mit großem Gewinn gelesen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Die Sprache fand ich gut. Die Beschreibungen waren gut. Und ja, der Horowitz lässt den Leser an seinen Gedanken als Krimi-Autor teilhaben. So, wir haben so eine spezielle Situation dadurch. Und das finde ich reizvoll, die Perspektive des erzählenden Autors. Und ich glaube, es ist ein Krimi für Krimi-Fans, die nochmal eine Ebene dahinter haben wollen und Einblicke in das Schreiben von Stories. Das ist speziell an diesem Krimi. Das finde ich gut, dass es im Krimi immer noch Dinge gibt, die nicht so ganz klassisch laufen. Und er selber hat ja auch im letzten oder vorletzten Kapitel nochmal erklärt, was die Herausforderung beim Schreiben dieses Krimis war, was auch nochmal schön ist. Ne? Also insgesamt finde ich das empfehlenswert, vielleicht nicht für jeden, aber wer schon einiges an Krimis gelesen hat, wer vor allem auch ein Fan von Sherlock Holmes und Watson ist und diesen klassischen Ermittlerduos, die es daraufhin dann gegeben hat, der ist, glaube ich, mit dem Krimi sehr gut bedient und ein perfider Plan funktioniert da insofern dann. Und wie siehst du das?
Ja, im Grunde kann ich da nicht wahnsinnig viel hinzufügen. Du hast jetzt schon so viel gesagt, was ich genauso finde. Für jemanden, der das Krimi-Genre reinstartet, ist es bestimmt nichts. Wer schon viel kennt, auf jeden Fall. Wer Sherlock Holmes und seinen Dr. Watson mag, sowieso. Wer Filme noch zusätzlich mag, wer Filmfan ist oder sich allgemein für Filme interessiert oder sich für das Schreiben interessiert, der wird hier auf jeden Fall nochmal besonders abgeholt. Und ganz grundlegend, wer klassische Ermittlungsarbeit spannend findet, die Arbeit von einem Drehbuchautor spannend findet und dann noch dazu diesen zwei komischen Käuzen beim Zusammenwachsen zugucken möchte, der ist hier auf jeden Fall gut bedient. Und ich würde auf jeden Fall Band 2 auch noch lesen wollen, weil ich denke, er wird ein bisschen anders rein vom Aufbau her sein. Der wird das selber nicht nochmal machen. Unser Anthony Horowitz. Soweit denke ich, ihn zu kennen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, Band 2, den wir auch beide ja nicht kennen, das wird nochmal spannend. Und würde ich auch nochmal lesen.
Dann gehen wir über zum Quartett. Das ist heute ein bisschen speziell. Ich habe nämlich keine Zahlen gewählt, weil normalerweise machen wir ja immer noch irgendwie Zahlen von 1 bis 10. Habe ich heute nicht gemacht. Aber wir werden trotzdem klarkommen. Und zwar, ich habe den Holmesometer eingeführt.
Holmesometer,
okay. Genau. Mit dem Fragen Sie nichts. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und Hawthorne hat exakt das gesagt.
Ja.
Gegenüber seinem Autor, der über diesen Fall schreiben soll.
Ja.
Soll, beauftragterweise.
Ja.
Was halten wir davon, Stefan?
Ja, es ist ein komisches Verhältnis, was die beiden haben. Der Hawthorne ist ja der gewiefte Detektiv, der viel Erfahrung hat, der bei Filmen schon beraten hat, jetzt für die Polizei arbeitet. Und auf der anderen Seite haben wir die Figur des Schreibers Anthony Horowitz drin und der versucht dann immer nähere Informationen zu bekommen und der Hawthorne weigert sich schlichtweg. Also Fragen Sie nichts, passt. Und dann geht das natürlich so leicht ins Geniehafte, wie bei Sherlock Holmes auch, ja. Der einfach Dinge äußert, aber dann auch nicht erklärt, warum das so ist.
Ja. Das mag bei einem Sherlock Holmes ja noch irgendwie sinnvoll sein, weil Sherlock Holmes ja niemals seinen Watson beauftragt hat, über ihn zu schreiben. Hier hingegen ist dem so.
Ja.
Und wie Horowitz, wenn beide mit H anfangen, ne, da kriege ich dann immer mal so einen Knoten im Gehirn.
Ja.
Wie Horowitz ja zwischenzeitlich auch sagt, sie müssen mir schon sagen, wie sie ticken, ansonsten kann ich nicht über sie schreiben. Vollkommen richtig.
Ja, genau. Und das ist natürlich, also für einen Schreiber ist das eine gute Idee. Ne? Also, dass jemand quasi den Meisterdetektiven hier in Anführungsstrichen fragt und der nichts sagt, das ist schon eine nette Beziehungsebene.
Dann kommen wir zu dem zweiten. Das ist der Autorenalltag, den ich mit Hawthorne-Intervention umschrieben habe. Du
gut,
hast ja vorhin schon auf diese. Das ist erklärungsbedürftig und ich glaube, das kannst du sehr gut, weil du vorhin schon auf diese Szene eingegangen bist, ganz kurz.
Ja. Genau, es wird sehr viel über den Autorenalltag erzählt und in einer Szene ist es so, dass der Autor Anthony Horowitz mal eben Abstand vom aktuellen Fall nehmen muss, weil er ein Meeting hat mit Steven Spielberg und Peter Jackson und es geht um den zweiten Film von Tintin bzw. Tim und Struppi. Diese Serie, ich weiß nicht, ob das irgendjemand weiß, da hat es ja den ersten Film gegeben vor einiger Zeit, den hat Steven Spielberg inszeniert und jetzt hatte man überlegt, wie soll denn das zweite Buch verfilmt werden, beziehungsweise wie soll der zweite Film sein, und da trifft der Autor Anthony Horowitz in dem Buch Steven Spielberg und Peter Jackson. Und man weiß gar nicht, ob das stattgefunden hat oder nicht.
Ja, ja.
Es wird auch ganz viel über Szenen berichtet. Ne? So soll zum Beispiel der eine, der tot ist, getötet wird, soll auch für Fluch der Karibik vorgesprochen haben und in Star Trek mitgespielt haben. Und dann werden auch die ganzen Schauspieler, die da ansonsten mitgespielt haben, genannt. Das heißt, das ist so eine Art fiktionalisierte Wirklichkeit. Das ist sehr interessant, wie das gemacht wird. Das wird darin verwoben. So, ne? Anders als bei Holmes und Watson, wo man weiß, alles ausgedacht, hat man hier real existierende Personen eingebaut. Und das Ganze so konstruiert, dass man das Gefühl hat, es ist in der Realität. Und
Und dann lässt Hawthorne aber das komplette Meeting platzen.
Genau, dann geht er da rein und sagt, wir müssen zur Beerdigung. Und
genau, beleidigt dann gleich nochmal, ich glaube, er hat beide beleidigt am Ende.
Ja, ne? Beide, ja. Erst hat er zu Spielberg gefragt, wer sind Sie denn? Und dann bei Peter Jackson irgendwie hat er noch irgendwas zum Herr der Ringe gesagt. Das ist auch noch hochgradig witzig, fand ich. Da habe ich sehr gelacht.
Absolut. Aber die klang schon beide etwas verschnupft am Ende.
Genau, ich denke, das war es dann mit Umsetzung von Tim und Struppi. Und
das hat Horowitz auch gesagt, ja.
Anthony Horowitz. Vielleicht hat er das wirklich mal vorgehabt und ist aber nie nie vorgedrungen, man weiß es nicht. Also man fühlt sich so ein bisschen wie bei so einem Schlüssellochblick. Man guckt rein in die große Welt der Drehbuchautoren, die große Welt der Hollywood-Filme und Streifen und so weiter. Und gleichzeitig ist man gar nicht sicher, ist das, was der Horowitz uns erzählt, ist das eigentlich richtig oder veräppelt er uns da? Und ich
Genau.
glaube, es ist so eine Mischung, ne? Also.
Richtig, da kommen wir nämlich zu Punkt 3, Realität, Fiktion, Anteile, und die sind äußerst verschwommen, wie wir gerade schon sehr ausführlich begründet haben.
Ja, eindeutig. Man weiß nicht, was was ist, und das ist sehr schön. Also mich würde interessieren, wie man sowas verfilmt. Das fände ich jetzt auch supi. Wahrscheinlich mit so einem kleinen Voice-Over. So, ne? Ist, eins meiner Lieblingsfilme ever, kennt kein Mensch, ist Ninjas Alibi.
Okay.
Mit, ja, wo auch ein Autor die Hauptfigur spielt und als Ich-Erzähler auftritt. Und dort erlebt man den auch seinen Autorenalltag, und dann, also er bringt Müll runter und etc. Und dann hört man gleichzeitig den Autor sprechen, wie er das Ganze fiktionalisiert, also in sein Buch einbaut, und das ist viel dramatischer als das richtige Leben.
Naja, wie es halt manchmal so ist, ne?
Genau, ja. Also das ist Realität, Fiktionsanteile, ja. Das ist verschwommen. Das würde ich auch so sehen.
Und zum guten Schluss haben wir noch das Mimenspiel, nicht das Mienenspiel, sondern das Mimenspiel wie Schauspieler.
Ach so.
Und da, genau, da würde ich sowohl einen Oscar als auch eine Himbeere vergeben. Den Oscar dafür, dass wirklich absolut und vollkommen unklar ist, wer am Ende der Täter ist, und die Himbeere dann für den Monolog, sagen wir es mal so rum.
Ja. Genau.
Himbeere, es hat ja auch schon Schauspieler gegeben, die beides bekommen haben für dieselbe Rolle im selben Film.
Ja, Himbeere heißt das war nichts, ne? Das ist
Himbeere war, heißt das war nichts, genau.
Ja, genau. Ja, ja. 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 Kann man so sehen, ja.
Kann man so sehen, genau.
Ich finde es nicht ganz so dramatisch am Ende, aber es gibt schon viel, viel schlimmere Monologe am Ende. Also ich denke an Kill Bill, ein Film, wo man gefühlt, dass man denkt, boah, hoffentlich geht es erstmal langsam zu Ende.
Es kommt aber,
weil da der Kontrast auch größer ist. Ne? Da wird sich ja vorher wie die Kesselflicker gekloppt, und dann kommt ein elendlanger Monolog von Bill, der Hauptfigur, gegenüber Uma Thurman, und man denkt, denkt sich, boah, der ist echt durchgeknallt. Also.
Also wenn es ja noch nicht mal ein interessanter Monolog ist.
Ja, also er stellt so ein bisschen dar, wie die Hauptperson tickt, und da denkt man auch, voll durchgeknallt. So.
Naja, das passt ja jetzt Buch auch irgendwie. Ne?
Und dazu passt ja auch ein langer Monolog. Das ist jetzt auch gar nicht so falsch von der Wahl her. Ne? Hätte er nur drei Sätze gesagt, wäre es jetzt irgendwie wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ja,
hätte man vielleicht den Wahnsinn jetzt nicht so sehr durchscheinen sehen. Andererseits, er hat halt vorher schon ziemlich bestialisch gemordet. Von daher kann es mit der psychischen Gesundheit nicht allzu weit her sein.
Vermutlich nicht, und da hilft auch nichts von Ratiofarm, das glaube ich auch. Ja.
Ich fürchte das auch, ja. Nee.
Ja, ja.
Das wird eher nichts. Gut.
Gut.
Dann würde ich sagen, gehen wir über zum Deep Dive.
Zum Deep Dive, ja. Und unser Thema lautet
Autoren, die sich selbst fiktionalisieren.
Ja. Eine wunderbare Überschrift, auch
nicht
erklärungsbedürftig, ja.
Unbedingt.
Also was wir meinen ist, ein Autor baut sich selber in einen Krimi ein, als Autor, und tut so, als ob das Ganze passiert ist, oder?
So vom Grunde her haut das hin, ja. Also Autoren schreiben praktisch über sich selbst.
Ja.
Und wir würden jetzt mal versuchen zu ergründen, warum man das macht, was das Spannende für einen Autor ist und was vielleicht auch das Spannende für Leser sein kann, wenn sowas gemacht wird. Wir versuchen es mal.
Ja, und vielleicht fangen wir tatsächlich damit an, warum das passiert ist, und zwar aus der Sicht des Buches heraus. Also Anthony Horowitz macht irgendwo irgendeine Lesung. Und da sitzt eine Frau und sagt, sagen Sie mal, Sie denken sich alles nur aus. Sie sind Krimi-Autor, das ist ja alles nur ausgedacht, das hat ja mit wirklichem Leben gar nichts zu tun, und könnte man das nicht mal anders machen und überhaupt und so. Und er ärgert sich da so ein bisschen drüber. Und dann spricht ihn plötzlich der Hawthorne an und sagt, wie wär's, wenn Sie über meine Ermittlungsarbeit ein Buch schreiben? Und weil das vorher so passiert ist mit dieser Lesung und der Intervention durch die Zuhörerin, lässt er sich darauf ein. Das ist ja der Ausgangspunkt im Krimi, oder?
Genau, das ist der Ausgangspunkt. Und ich hatte mich da gefragt, und ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, aber nicht mehr wiedergefunden, dass etwas Ähnliches tatsächlich stattgefunden hat. Also, dass Anthony Horowitz tatsächlich mal so eine Begegnung hatte.
Ja, das ist ja auch nicht völlig, unwahrscheinlich.
Absolut.
Weil es gibt ja so viele Leute, die gerne True Crime hören und lesen.
Ja.
Und da geht es immer um Fälle, die wirklich passiert sind. Die werden ja dann auch irgendwie berichtet. Und seltsamerweise werden sie auch sehr stark dramatisiert. Also man macht
so viel zur Fiktionalisierung.
Man macht was draus. Also auch das, was scheinbar true ist, wird nochmal angereichert durch spezielle Elemente, die fast schon den Zustand von Fiktion, von Ausgedachtem erreichen.
Ja.
Ne? Also dann würde man das, was wirklich passiert ist, genauso erzählen, wären manche auch gähnend langweilig und ja, also man muss es aufbereiten. Das weiß aber jeder Journalist, jeder Reporter weiß das. Du kannst einfach das, was geschehen ist, das musst du erklären. Da musst du Figuren haben, die das erzählen und so. Also man kann das nicht einfach so runternüdeln. Sonst ist man bei so einem Sachbericht von einer Seite, die liest man vor und fertig. Und das passiert beim True Crime nicht und passiert auch zu Recht nicht. Und ja.
Warum tut man das als Autor? Warum schreibt man über sich selbst? Ist ja so ein bisschen die Grundfrage. Und da habe ich tatsächlich mal bei Stephen King nachgeguckt.
Ja.
Wenn man mal bei jemandem nachguckt, warum nicht bei einem Großmeister?
Ja.
Und der hat ja auch schon relativ häufig über Autoren geschrieben. Und da hat man ihn natürlicherweise gefragt, warum machst du das eigentlich? Warum schreibst du immer wieder über Leute wie dich sozusagen? Und unter anderem hat er da gemeint, grundlegend, und das lernt man ja als Schreibanfänger auch schon, schreibe über das, was du kennst.
Ja, das hätte ich jetzt
und
auch
vermutet,
genau.
Genau. Mhm. Und wenn du schon so ein bisschen Schreiberfahrung hast und schon mal diesen kompletten Schreibprozess mal durchgegangen bist und gemerkt hast, auch wie anstrengend das eigentlich alles ist, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch eher mal genötigt, auch anderen zu sagen, Leute, das ist wirklich anstrengend, was wir hier machen.
Ja.
Was ich auch interessant fand, gerade bei Stephen King, der nun Horror schreibt, dass er auch über eigene Ängste schreibt. Das macht ja natürlich nicht nur er, das machen andere genauso. Dass man auch eigene Ängste verarbeiten kann, dass man Dinge, die im eigenen Leben passiert sind, verarbeiten kann. Das passiert jetzt hier, würde ich sagen, eher. Doch, ein Stück weit passiert das schon. Durch die Aussage von der einen Dame, das ist ja alles nur ausgedacht.
Genau.
Ging der Autor ja praktisch in Rekapitulation mit sich selber, hat sich hinterfragt und kam dann dabei raus, ja, könnte man eigentlich auch mal anders machen.
Er war jedenfalls ein bisschen angepiekt, dass das jemand sagt, also wenn sie sich Sachen nur ausdenken, das kann ja jeder, ne? So, aber Realität ist schon ein ganz anderes Ding und daraus vielleicht ist das so entstanden, ja. Und was du gesagt hast, dass man als Autor, Krimiautor eigene Ängste verarbeitet, vielleicht auch noch Probleme etc., das glaube ich spielt auch eine Rolle. Das hat aber eher was damit zu tun, dass man ja irgendeinen Schreibanlass braucht. Also es ist immer die Frage, warum schreibt man? Und ja, das spielt glaube ich immer mit rein. Aber wenn man sich als Autor inszeniert, dann kann man dem Autor gleich noch ein paar Ängste und Probleme mitgeben, die man selber auch hat.
Ja.
Das wirkt dann nochmal sehr, sehr authentisch. Und ja, man kann anschließend auch gut drüber sprechen, wenn man Lesungen macht.
Was ich auch spannend fand, das hat, glaube ich, bei Stephen King auch stattgefunden, dass man ein Stück weit auch ein alter Ego von sich selber einbauen kann. Also praktisch seine dunkle Seite so ein Stück weit ausleben kann. Und das finde ich auch das Spannende im Grunde am Schreiben, dass du jemand anderes werden kannst beim Schreibprozess und dann vielleicht auch mal deine schlechten, in Anführungsstrichen schlechten Seiten wirklich ausleben kannst.
Ja. Genau, das hat so eine kathartische Wirkung, würde ich auch so sehen, ja.
Und therapeutisches Schreiben zum Beispiel gibt es ja auch nicht umsonst, von daher scheint das Schreiben ja tatsächlich etwas auch mit einem selbst zu machen, dieser Schreibprozess, und einem helfen zu können oder unterstützen zu können zumindest.
Ja, das stimmt, Das stimmt. Also, wenn man das Gefühl hat, den würde ich am liebsten ermorden, dann ist es immer hilfreicher, das in einem Buch zu tun.
Möglichst so, dass die andere Person sich nicht wiedererkennt. Ansonsten gibt es Probleme.
Ja, es gibt ja auch Bücher, in denen Mörder Kritiker von Büchern, also Buchkritiker, ermorden. Und das ist sicherlich vom Autor dann schon auch Verarbeitung eigener Probleme und Ausleben von Fantasien. Ja,
Wenn
gibt's
das auf
verrückt.
dieser Ebene passiert, finde ich das absolut in Ordnung.
Ja, genau, eindeutig. Besser nicht nachmachen. Genau. Ja, und gleichzeitig ist natürlich die Frage, kann es auch nerven, ne? Also wenn der Autor über sich selber schreibt, ist das nicht zu sehr Innenschau? Also ich finde, Horowitz umgeht das hier sehr geschickt, indem er sehr intelligent darüber schreibt, was er macht, und indem er
Gewitzt vor
noch,
allem auch, ne?
ja, gewitzt, und indem er andere Autoren einbaut, für Spielberg, Peter Jackson haben wir schon genannt, aber da kommt noch vieles andere. Man kriegt so einen kleinen Einblick, das ist schon ganz okay. Ja, die Gefahr besteht, dass das ein bisschen ausschweifend und zu selbstverliebt ist, das kann man, glaube ich, so sehen. An der einen oder anderen Stelle gerät er in die Gefahr, aber er kommt in ihr nicht um, würde ich sagen. Ja.
Ich finde auch, er macht das durchaus gut, dass er fällt dort nirgends aus dem Rahmen, sagen wir es mal so.
Ja,
Es
ja.
wird nicht zu intensiv. Und was ja auch die Gefahr ist, gerade wo ich ja vorhin sagte, ja, das Autoren Dasein beziehungsweise das Schreiben, das ist anstrengend. Das ist jeder andere Job, aber auch auf einer gewissen anderen Ebene.
Ja.
Und es ist sehr leicht, bei so einem Thema ins Jammern zu geraten über seine Figur. Und auch dieser Gefahr ist er, Gott sei Dank, geschickt ausgewichen, hat er nicht gemacht. Er ist da wirklich mit viel Humor rangegangen und ich denke, genauso sollte man es auch machen.
Ja, und er hat etwas bedient, was im Krimi gern genommen wird oder in Büchern überhaupt, dass man nämlich Einblick gibt in Berufe. So, und das hat jetzt Einblick in den Autorenberuf, insbesondere den Dreharbeiterberuf, Drehbuchautorberuf,
Wir wissen, was du meinst.
genau, gegeben. Und das gelingt ihm richtig gut. Also wenn man es jetzt allein aus der Perspektive sieht, lerne ich was, ne? Oder kriege ich einen guten Einblick in die Welt der Autoren und der Drehbuchautoren. Das, finde ich, hat er gut gemacht. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt, das ist allerdings ein bisschen Voraussetzung, finde ich, und Serien und Filme guckt, dann fühlt man sich hier richtig gut unterhalten. Und da, finde ich, lohnt sich das, dass er den Autor gewählt hat als jemanden, der mit einer Hauptfigur ist. Und der Mann selbst ist. Also diese Doppelung finde ich sehr geschickt gewählt, ne?
Finde ich auch bei anderen Berufen, weil du das gerade so sagst, wirklich super spannend. Gerade bei Berufen, mit denen ich keinerlei Verbindung habe, die ich aber grundlegend durchaus interessant finden kann. Sowas mag ich auch ganz gerne.
Ja.
Und da wir ja im Krimi sind und im Krimi auch immer wieder neue Themen brauchen, wir können nicht immer wieder über dasselbe schreiben und auch immer wieder neue Arten von Ermittlern brauchen,
Ja.
sind da bestimmte neue, andere Berufsgruppen durchaus auch spannend.
Genau, und da ist inzwischen ja alles Mögliche drin. Also, ne? Also die Autor, der Detektiv hat schon Verschiedenes gemacht oder hat nebenbei einen Zweitjob oder so, ne? Ja.
Oder hat eigentlich einen Hauptjob und das mit dem Krimi ist jetzt so aus Versehen passiert bei den Laienermittlern.
Genau, oder er ist Pathologe und ermittelt nebenbei, was ja sonst auch nicht geht, aber
Ja,
so, ne?
nee, so sollte jeder bei seinen Leisten bleiben, genau.
Genau. Also wir haben uns jetzt über die Frage Gedanken gemacht, True Crime und ausgedachter Krimi und wenn dann ein Autor damit reinschreibt. Und mir stellt sich die Frage, der Krimi ist ja etwas, was grundsätzlich ausgedacht ist. Und da gibt es unterschiedliche Facetten. Man kann tatsächliche Verbrechen zum Anlass nehmen, darüber zu schreiben. Man kann Teilaspekte im Krimi erscheinen lassen, die es auch gibt, die auch so stimmen. Und man kann ihn komplett ausdenken. Also wenn ich jetzt an so einen Heftroman von Jerry Cotton denke, nur als Beispiel, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, da würde ich sagen, ist fast alles ausgedacht. Da gibt es ein Skript, nach dem man schreibt. Und da guckt man nochmal möglicherweise auf die Landkarte, wo liegt welche Straße in New York, ist aber nie da gewesen. Und dann ist das quasi alles fiktionalisiert. Und aus anderen Genres wie Fantasy und Ähnlichem kennt man das auch. Beim Krimi denkt man immer so ein bisschen, es muss möglichst realitätsnah sein. Also ich erinnere mich an ein Buch, wo in der Beschreibung oder in der Rezension gesagt worden ist, das ist aber sehr nah an der wahren Ermittlungsarbeit, und das hat sogar jemand gesagt, der sich damit auskannte, ein Polizist. Und ich habe gedacht, ja gut, das Buch ist jetzt sehr nah an der Wirklichkeit, aber es ist dadurch auch ein bisschen langweilig. Also was macht man, wenn man Krimi schreibt? Ne? Ist es gut, sich alles auszudenken? Gibt es sowas wie eine eigene Krimi-Welt, wo man auch das Gefühl hat, das, was im Fernsehen gezeigt wird und in den Serien verarbeitet wird, das ist eine eigene Welt, die hat mit der eigenen Ermittlung manchmal gar nichts zu tun? So, oder wie nah muss man da ranschreiben? Und da gibt es ja von bis, ne? Oder?
Absolut, und müssen muss man überhaupt nichts. Wie du ja gerade eben auch gesagt hast, es gibt von bis. Es gibt sowohl komplett alles ausgedacht, wie bei Jerry Cotton, wie bei James Bond. Es gibt so eine Mischung. Ich würde sagen, die meisten sind eher so eine Mischung aus, fiktionalisieren zwar sehr viel, aber damit es sich echt anfühlt, damit es sich realitätsnah anfühlt, und das ist ja das Einzige, worauf wir achten, darauf, wie es sich beim Leser dann am Ende anfühlt, nicht wie es tatsächlich ist.
Genau.
Da heraus müssen wir uns an ein paar Dinge halten oder möchten wir uns an ein paar Dinge halten, je nachdem, ob wir zum Beispiel einen Polizeikrimi haben, also mit einem richtigen Polizisten als Ermittler, oder ob wir zum Beispiel eine Laienermittlerin haben, ist es natürlich auch wieder unterschiedlich, was sich realitätsnah anfühlt. Und dann haben wir natürlich auch solche fast schon berichtartigen Krimis. Wir haben relativ am Anfang vom Podcast haben wir mal Tannöd durchgenommen.
Ja.
Und das war ja praktisch eher wie ein Bericht. Da waren viele Interviews. Das war eigentlich kein Roman, nicht wirklich.
Das hatten wir damals auch so festgestellt. Oder hatten uns damals gefragt, kann man das jetzt noch Roman nennen? Klammer auf, wahrscheinlich ja. Weil man ziemlich vieles Roman nennen kann, Klammer zu. Aber trotzdem, da hast du recht. Das ist nochmal so ein Fall, der an einem Fall sehr stark dranhing. Und die Hauptaufgabe bestand darin, das Ganze dramaturgisch gut darzustellen. Vielleicht auch ein paar Verfremdungen und Fiktionalisierungen einzubauen. Das war aber sehr nah am True Crime. Ne?
Absolut. Und da der Fall ja nie aufgeklärt wurde, konnte die Autorin natürlich auch ein bisschen sich was ausdenken und so eine leichte Andeutung. Ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, es war nur eine Andeutung. Eine Andeutung machen, wer am Ende tatsächlich der Mörder war. Es ist ja trotzdem, wenn ich mich recht entsinne, auch im Buch nicht aufgeklärt worden.
Ja, man konnte sich zumindest streiten, ob es eine Aufklärung gibt, genau.
Ja.
Genau.
Also es ist wirklich so Geschmackssache, ne? Und auch so ein Stück weit, was will man als Autor eigentlich beim Leser erreichen?
Genau, will man ihn in eine komplett ausgedachte Welt führen oder will man ihm sagen, pass auf, eigentlich nimmst du am wirklichen Leben teil.
Ja.
Und damit es spannend ist, lasse ich die ganzen Ermittlungen weg, wo die von Tür zu Tür gehen und stundenlang nichts erfahren, wie man das manchmal in diesen typischen Wallander-Krimis hat, wo leidenweise nichts passiert oder die nicht weiterkommen und so, was auch so eine Eigenart von Krimis ist, von manchen Krimis. Also
fände ich zum Beispiel für mich jetzt geschmacksmäßig als Leser zu anstrengend.
Ja.
Ich möchte nicht seitenweise praktisch über nichts lesen. Ich finde es eigentlich sogar ganz spannend, wenn ich hin und wieder mal in eine völlig andere Welt mitgenommen werde, wie es zum Beispiel bei Jerry Cotton oder bei James Bond der Fall ist, die gefühlt in einer anderen Welt verortet sind, nicht in unserer Realität.
Ja, das hat schon was so von Parallelwelt, ne? Also könnte man sagen, das ist natürlich etwas, was den Geist noch möglicherweise mehr beflügelt, was einen aber auch so ein bisschen abdriften lässt, was so ein bisschen in Fluchtliteratur, in Eskapismus geht. würde ich
Genau.
sagen. Ich glaube, Horowitz hat hier so ein bisschen so Mittelweg gefunden. Der erwähnt ja in der Danksagung am Ende des Buches, wie viele andere Autoren auch sehr präzise, bei wem er sich bedankt und wo er was genau recherchiert und gelernt hat, wo er jemanden kontaktiert hat zu einem, zu einer Schauspielschule, wo er zu was anderem kontaktiert hat, etc. So und so, dass man das Gefühl hat, das passt natürlich dann auch zum Buch. Das habe ich mir nicht komplett ausgedacht und so, sondern das gibt es wirklich. Da habe ich beim Beerdigungsinstitut genau recherchiert. Es war zwar nicht genau so, aber anders. Also da bemüht er sich am Ende, und das passt natürlich auch nochmal, da passt sogar die Danksagung zum Buch auf einer Metaebene. Das ist dann schon sehr geschickt gemacht. Also das Buch ist, obwohl es sich so ganz gut lesen lässt, tatsächlich auch ganz gut konstruiert. Das muss man nochmal bei der Gelegenheit erwähnen. So, ja. Ja, dann sind wir durch mit dem Deep Dive, ne?
Dann sind wir mit dem Deep Dive soweit durch, genau.
Der Autor als Beteiligter in einem Roman, der den Roman und die Geschichte selber schreibt.
Sich selbst beteiligt hat, genau.
Ja, mache ich mal eben mit, hat er sich gedacht. Und das Ganze ein perfider Plan.
Ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein Wunsch, mal als Autor selber an dem eigenen Krimi teilzunehmen.
Ja.
Hättest du da Bock drauf, also mal einfach so ins Blaue hineingefragt, mal an einem von deinen Krimis selber teilzunehmen?
Ja, aber nur fiktional, also nicht tatsächlich mitlaufen so. Das wäre mir dann zu spooky, glaube ich. Also, ich bin ein Schreibheld, das muss ich sagen. Manchmal helfe ich auch alten Damen über die
Sehr gut.
Straße, aber der Rest ist Schreiberling. Das ist ja ein despektierlicher Begriff. Nein, Romanautor, Fiktionalisierer der Wirklichkeit.
Sehr gut.
Ja, und damit sind wir am Ende, zumindest in dieses Podcasts. Heute mit Anthony Horowitz, ein perfider Plan. Hawthorne ermittelt. 5 Bände kann man wahrscheinlich auch die anderen sehr gut lesen, denn der Autor ist ein arrivierter Krimi-Autor. Ja, und
Und wenn man es nicht lesen will, kann man auch noch die alten Inspektor Barnaby-Folgen gucken. Die
ja,
lohnen sich sowieso immer. Staffel
genau.
1 und
Wof
2.
Wofür wir aber nochmal warnen wollen, das haben wir noch gar nicht gemacht, das wollte ich eigentlich noch eingestiegen sein. Du hattest am Anfang ja das Hörbuch gehört,
Um
ne?
Gottes Willen, ja. Ja,
Ja,
da
das
sollten wir
müssen
noch
wir nochmal
drauf
sagen.
eingehen.
Boah, ganz am Schluss jetzt nochmal den Knaller raushauen. Yvonne hat das Hörbuch gehört und wir haben in der Vorbesprechung gesagt, Mensch, habe ich gesagt, schön, dass der Autor so viel über die Drehbuchwelt berichtet und
Und ich sagte, wie jetzt der Autor hat über sich berichtet.
ja, welche Drehbuchwelt hast du
Weil,
gesagt?
naja, weil exakt das mir nämlich gefehlt hat im Hörbuch. Und dann schaute ich noch mal drauf, sah, es sind unter 6 Stunden, was bei einem 360-Seiten-Buch eigentlich nicht möglich ist. Und dann stellte ich fest, dass ungefähr 40% des Buches fehlen im deutschen Hörbuch. Und ich
Ja.
fühlte mich sehr betrogen,
Ja.
weil es auch nicht dabei stand, dass es die gekürzte Version ist. Jedenfalls stand es nicht mit auf dem Cover, wo es drauf gehört.
Ja.
Nochmal ein Hinweis an den Hörbuchverlag. Das gehört bitte auf das Cover mit drauf, wenn das Hörbuch gekürzt ist. Dankeschön.
Ja, und vor allen Dingen haben ja die Teile gekürzt, die aus dem Buch dieses spezielle Buch machen.
Ja.
Also eigentlich haben sie es komplett verhunzt, kann man mal so sagen, ne?
Im Grunde ja, weil sie halt einen ganz normalen Kriminalroman draus gemacht haben. Und alles, was besonders ist an diesem Roman, haben sie rausgeschnitten und das geht überhaupt nie. Das heißt, ich habe mir dann das Buch gekauft und das englische Hörbuch angehört und
Ja.
war dann vollumfänglich informiert.
So
Hätte
soll
ich
es
gerne
sein.
anders gehabt, sagen wir
Ja,
es mal so.
denke ich auch. Augen auf beim Hörbuchkauf. Genau,
Mache ich
ja.
eigentlich
Ja,
tatsächlich,
habe ich auch noch
aber
nie
hier in dem
erlebt.
Fall,
Ja,
also
also.
doch, ich habe es schon erlebt, dass es gekürzt war, dass
Ja.
es so krass gekürzt war.
Ja.
Also das ist schon wirklich, das ist nicht schön.
Nee, das war ein bisschen
Das sollte
doof
man
hier,
nicht
ne?
tun.
Nee, also am besten, liebe Hörerinnen und Hörer, lest ihr das Buch,
Oder
beziehungsweise
passt auf.
passt auf, ja, und nicht jeder kann englische Hörbücher hören.
Richtig.
Genau. Ja, das war's. Und dann beim
Jetzt aber
nächsten Mal
wirklich.
sprechen wir über was anderes.
Richtig, wir müssen uns noch einigen.
Das werden wir tun.
Mhm.
Bis dahin.
Dann, bis dahin, macht's gut.
Macht's gut.
Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.